Ja, wir sind nun nach langer Zeit am Ende der Apostelgeschichte angelangt und wir lesen ja heute Abend die letzten beiden Verse aus dem 28. Kapitel, die Krone des Lebens. Die Krone des Lebens ist ja so wichtig, auch in der Offenbarung in den Sendschreiben heißt es, pass auf, dass niemand dir deine Krone nehme, sondern halte fest, was du hast. Der Apostel Paulus ist uns ja als Bote ein Vorbild geworden, wie er in jeder Situation des Lebens festhielt an den Verheißungen Jesu Christi, an den Verheißungen seines Heilandes, dass er nicht davon abwich und dass er auch bei diesen vielen Widerständen nicht rückläufig wurde oder nachlässig. Je größer die Widerstände, desto mehr ging er voran im Glauben. Und wir denken daran, auch in Lystra, als er gesteinigt wurde, dann umringten ihn die Jünger, stand er auf und ging später an dieselben Ort wieder zurück. Machen wir so etwas? Wir meiden meistens solche gefährlichen Orte, wo man uns auf die Füße getreten ist. Aber der Apostel Paulus wusste, wem er dient. Und wenn er an bestimmte Orte geführt worden ist, wusste er, der Herr ist dabei. Nun war er am Ziel, er war in Rom angekommen und dort berichtete er ja zunächst erstmal der ausgewählten Schar der Juden, warum er dort ist und natürlich nach Möglichkeit auch, was er zu verkündigen hat. Er wurde allerdings weiterhin gefangen gehalten mit der Maßgabe, dass er dennoch Besuch empfangen konnte und auch predigen konnte, wo er glaubte, hingehen zu dürfen. Da heißt es in Vers 30 und 31, Paulus aber blieb 2 Jahre in seinem eigenen Gedinge und nahm auf alle, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus mit aller Freudigkeit unverboten. Paulus war ja nicht nur am Ziel der Missionsreisen angekommen, die er unternehmen durfte, sondern auch an das Ziel seines Auftrages auf dieser Erde, nämlich Botschafter zu sein an Christi Stadt, wie es auch im Korintherbrief geschrieben hat, 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, Gott vermahnt durch uns. Sein Leben, sein Auftrag auf Erden ging dem Ende zu. Dem Anfang des Lebens mit Jesus Christus soll ja auch ein, so hatten wir es im Eingangslied auch gesungen, ein gesegnetes Ende folgen. Nicht nur ein gesegneter Anfang. Und wir wissen, wie schwer das ist in unserer Zeit, ein gesegnetes Ende zu haben. Die Anfechtungen unserer Zeit nehmen uns oft sehr gefangen, dass wir nicht mehr in der ersten Liebe zum Heiland stehen, ihm gar nicht mehr alles zutrauen, ihm gar nicht mehr vertrauen in allem, sondern versuchen, die Situation des Lebens in die eigenen Hände zu nehmen. Es geht aber auch um das gute Ende, dass wir bis zum Schluss sagen, Herr, du führst mich, du bist da und du segnest mich. Und dieses fruchtbare Ende sollte auch der Apostel Paulus haben. Bei allen Unvollkommenheiten und auch manchem Versagen, denn der Apostel war ja auch nicht vollkommen äußerlich. Er hatte seine Fehler, manchmal sehr gravierende Fehler. Er konnte aufbrausend sein. Er konnte sich streiten mit anderen, wenn auch um eine gute Sache. Er konnte sich so stark auseinandersetzen, dass sogar Brüder auseinander gingen. Er hatte auch Fehler wie wir, aber er blieb immer im Vertrauen zu seinem Heiland, dass er ihn weiterführen würde. Der Herr trug ihn hindurch durch die Erdenzeit und die Zeugniszeit bis nach Rom und bis an das Ende seines Lebens. Diese Verheißung, die Jesus gab und die gilt ja auch uns in Matthäus 28, Vers 20, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, erfüllte sich buchstäblich auch im Leben des Apostels. und natürlich auch im Leben aller, die Jesus vertrauen. Hier dürfen wir auch lernen von der Apostelgeschichte und von dem, was Paulus erlebt hat, dass es sich lohnt, immer wieder auf Jesus zu schauen. Er hat gesagt, er ist bei uns alle Tage. Und nicht einen Tag weniger. Er spart keinen Tag aus. Die Frage an mich, an uns bleibt ja dann auch, rechne ich jeden Tag mit ihm, dass er wirklich bei mir ist? Oder tue ich so und richte mein Leben so ein, als ob ich es selber meistern müsste? Wir müssen den Glaubenskampf in dieser Zeit führen und immer wieder die Gegenwart des Herrn wünschen und suchen. Wünschen und suchen, um ein seliges Ende auch unseres Auftrages auf Erden zu finden und zu haben. Denken wir kurz an diese Worte, die auch Asaf, der Levit, der Psalmsänger, sagen durfte durch den Heiligen Geist im Psalm 73, wo er sagt, worauf es ankommt. Wenn ich nur dich habe, das ist die Hauptsache, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde und alles, was dazwischen ist, nicht? Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, was ist dann? So bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das war ja nicht so eine Floskel, die man so als religiöser und christlicher Mensch einfach so ausspricht, sondern es war eine Lebenserfahrung. Es war eine Tatsache. Und diese Tatsache hat auch der Apostel Paulus immer wieder unter Beweis gestellt in seinem Leben. Er hat sich nicht geschont, ja, sondern er ging immer weiter im Auftrag des Herrn. Wichtig war ihm, dass Jesus dabei war, nicht? Und das haben wir hier aus der Apostelgeschichte auch neu für uns lernen dürfen. Darum sagte ja Jesus auch in Matthäus 10, er hatte ja die Jünger berufen und hat ihnen gesagt, dass es kein Spaziergang ist durch die Welt, sondern ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Unter die Wölfe. Also wir befinden uns als Kinder Gottes unter den Wölfen in dieser Welt. Wir dürfen nicht denken, wir sind von Schafen umgeben, sondern von Wölfen. Und Wölfe haben immer etwas vor, so wie in Brandenburg manche Schafhirten ja schon sich beklagt haben, nicht? Die Wölfe reißen die Schafe. Man muss Zäune rumbauen, damit die Wölfe nicht zu viel Schaden anrichten. Und man fragt sich dann, ob man nicht einen Freischuss bekommt, um ein paar Wölfe zu dezimieren. Wölfe können eine Plage sein, auch in unserem täglichen Leben. Aber der Herr sagt dann auch in Matthäus 10, 22, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig. Bis ans Ende. Bis ans Ende ein Schaf bleiben, mitten unter den Wölfen. Ja, wir haben ein wunderbares Beispiel an diesem Apostel, wie er bis zum Schluss wirklich so ein Schaf blieb, auch wenn er angefochten war bis aufs Blut. Bis zum Schluss hielt also der Apostel trotz der Widerstände an dem geoffenbarten Glauben der Erlösung, Erlösung durch das Blut Jesu fest. Er, der ja zuvor ein überaus gesetzestreuer in allen Stücken war und doch der Sünde nicht Herr werden konnte. Wir denken an sein Klagelied, wo er im Römerbrief sagt, ja, das Gute, was ich wollte, das tat ich einfach nicht. Furchtbar, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Ja, er konnte nicht Herr werden der Sünde erst durch Jesus Christus. Er hielt sich zwar an das Gesetz, so wie es ja manche Gläubige in unserer Zeit auch tun, sind ja ganz genau penibel, nicht? Was sie da im Gesetz lesen, wollen sie alles halten. Aber sie merken, dass sie keinen Sieg über ihre Sünde haben. Sie brauchen Jesus Christus. Das Gesetz schenkt keinen Sieg über die Sünde, sondern das zeigt immer nur auf, dass wir Sünder sind. Aber es schenkt keinen Sieg. Paulus hatte erfahren, Sieg allein ist in Jesus Christus. Er lebte in dieser Gnade des Herrn und er verkündigte sie. Er verkündigte den Triumph dieser Gnade Gottes über das Gesetz. Er verkündigte, hier bin ich frei geworden. Und da müsst ihr alle hinkommen. So wie in Römer 6, Vers 22, wo er dann schreibt, nun ihr von der Sünde frei seid und Gottesknechte geworden, habt ihr eure Frucht, die lautet, dass ihr heilig werdet. Und das Ende ist das ewige Leben. Das ist die Frucht. Nicht die Frucht des Gesetzes, sondern wir sind ja frei geworden von dem Versuch, durch das Gesetz selig und heilig zu werden, sondern wir sind durch die Gnade jetzt umgeben und erfüllt, dass wir die wirkliche Frucht zur Heiligkeit haben dürfen und das ewige Leben. Heiligung durch Jesus und das ewige Leben ist also die Verkündigung, für die es keine Mühe zu scheuen gilt. Denn das ist das Heil, was allen Menschen angeboten ist und was auch alle haben sollen und jeder darauf eingehen darf. An Timotheus zum Beispiel schrieb Paulus in den letzten Jahren, der zweite Timotheusbrief war ja der letzte, können wir so sagen, vom Zeitfaktor her muss das am Ende seines Lebens geschehen sein. Da schrieb er von diesem wichtigen Glaubenskampf und Sieg, ich werde zwar schon geopfert und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort wird mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr gibt allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also ich werde schon geopfert, damit zeigt er auf, dass der Weg der Nachfolge Jesu ein ständiges Sterben ist. Nicht nur ein Sterben von den persönlichen schlechten Eigenschaften, sondern ein Kampf in dieser Welt, der jeden Tag da ist und soll der Glaube genommen werden. Unsere Gedanken sollen verwirrt werden, dass wir uns mit der Welt beschäftigen und dass wir uns Sorgen machen über die zeitlichen Abläufe. Damit sollen wir bewegt werden. Es bleibt ein Kampf und Paulus hat ihn täglich führen müssen. Ja, ich werde schon geopfert, das ist wie ein Opfer, ich werde in die Hände anderer gegeben, ich muss immer wieder aufstehen im Glauben. Aber ich habe den Kampf gekämpft. Das ist mir persönlich immer so wichtig und das will ich uns auch sagen. Nachfolge Jesu ist ein Kampf. Nicht ein Kampf zur Gerechtigkeit, der ist ja ausgekämpft, aber ein Kampf, bei Jesus zu bleiben und sich durch nichts irre machen zu lassen. Das kann durch Kleinigkeiten geschehen, dass wir unseren Blick nicht mehr auf den Heiland werfen. Kleinigkeiten in dieser Welt. Ich habe den Kampf gekämpft und habe Glauben gehalten. Was meint er damit auch? Glauben, weil Jesus sagt, sorget nicht, sondern der himmlische Vater weiß, was ihr bedürft. Er sorgt für euch. Das heißt auch Glauben halten. Glauben halten. Oder wie ich vorhin schon zitierte, ich bin bei euch alle Tage, sagt Jesus. Ja, Glauben halten. Jeden Tag. Ist er da? Ist er nicht da? Glauben halten, ja. Und hinfort, das heißt also jetzt schon, die Zeit ist so nahe gekommen, so wird mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, die Krone des Lebens, die alle bekommen, die in der Erwartung stehen auf die Wiederkunft des Herrn, die die Erscheinung Jesu lieb haben. Paulus war bereit, zu seinem Heiland in die Ewigkeit zu gehen. Absolut. Wir haben das ja auch im Philipperbrief, können wir das ja auch lesen, dass es immer wieder betont, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, was viel besser wäre. Aber auch um des Auftrages willen in dieser Zeit will ich auch gerne mich zu dem Leben in der Zeit bekennen. Er war aber bereit, nun zu seinem Heiland in die Ewigkeit zu gehen, doch bis zum letzten Atemzug wollte er das Heil in Christus, was auf Golgatha erworben wurde, verkündigen, und zwar Juden und Heiden. 2 Jahre durfte er dort in dem eigenen Gedinge. Das heißt, er hat eine eigene kleine Wohnung da bekommen oder ein Zimmer, wo er sein durfte, konnte er frei predigen. Es mutet ja geradezu so an, als ob Gott ihm zum Schluss nochmal zwei intensive Jahre der Verkündigung geschenkt hat, wo er doch zwei Jahre in Caesarea einst festgesessen hat. Das kriegt er jetzt nochmal zwei Jahre mit einer offenen Tür, ja? Als ob der Herr ihm nochmal diese Ausfallzeit erstatten wollte. So durfte er zwei Jahre hier im eigenen Gedinge jeden empfangen, der zu ihm kam. Und wenn jemand zu ihm kam, was tat er? Er redete vom Reich Gottes, er lehrte diese Besucher, die zu ihm kamen. Das waren sicher nicht nur Einzelne, sondern auch ganze Gruppen. Allen, die da gekommen sind, predigte er herzlich gern das Reich Gottes. Warum? Weil alle da hinein münden sollen. Für alle ist es offen. Jeder darf kommen. Jeder darf Jesus Christus im Herzen aufnehmen. Das Reich des Friedens kann nicht von Menschen oder Engeln aufgerichtet werden. Das wollte er ihnen auch immer wieder deutlich machen. Sondern allein von dem Messias Jesus Christus. Das Reich Gottes kann man durch nichts anderes aufrichten. Oder das Reich des Friedens. Wir wissen ja auch in unserer Gesellschaft, wie oft hat man versucht, ja, irgendeine Friedensbewegung in Gang zu bringen, in der Hoffnung, dass Frieden geschieht. Frieden schaffen ohne Waffen und ähnliche Dinge. Aber es gibt keinen Frieden ohne Jesus Christus. Wird es nicht geben und kann es nicht geben. Denn das Reich des Friedens gehört Gott. So lesen wir es auch im Psalm 22, in dem Leidenspsalm Jesu, Vers 29, des Herrn ist das Reich, dieses des Friedens. Das kann kein anderer machen. Und das war das Anliegen des Apostels, das auch deutlich zu machen. Hört auf zu suchen, des Herrn ist das Reich. Da müsst ihr hin, wenn ihr Frieden haben wollt. Und im Psalm 103 heißt es ja, dieses sein Reich herrscht über alles. Herrscht über alles, ja? So predigte er das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus mit aller Freudigkeit. Das Reich Gottes. Es ist das Reich, das über alle Reiche herrscht. Darum rief er zu dem Erlöser Jesus. Es ist also das Reich des Friedens und der Heiligkeit, von der Herr Jesus selber predigte. In Matthäus 4, Vers 23 und sagte, predigte das Evangelium von dem Reich, steht dort geschrieben. Jesus ging überall umher und predigte das Evangelium vom Reich des Friedens. Nur davon. Da sollten die Menschen ja einmünden und er bereitete durch sein Opfer den Weg, dass alle da hineinmünden können. Das ist die einzige frohe Botschaft, die alle Menschen erreichen soll und die der himmlische Vater in diese Welt gesetzt und gesandt hat, dieses Reich des Friedens. Der Herr meinte das himmlische Reich, das Unsichtbare, wie aber auch das Friedensreich, das er sichtbar machen würde auf Erden, in dem ja Gerechtigkeit herrscht und keine Kriege mehr geführt werden und die Erkenntnis des Herrn vorherrscht. Auch das ist ja schon angekündigt und das hat plötzlich auch das Herz des Apostel Paulus so belebt und durchzogen, denn nachdem er Jesus aufgenommen hatte, sah er auch das Alte Testament ganz anders. Er sah es ja wirklich in der Realität, was Gott wirklich meint, nicht nach dem, was Menschen meinen oder wie er in guter Meinung versuchte, sich das Wort zurechtzulegen. Er sah ganz gewiss auch hier in Jesaja 2, was das bedeutet, dieses Friedensreich, was auch sichtbar werden soll, was da geschieht. Ja? Ich lese uns mal die Verse 2 bis 5. Es wird zur letzten Zeit der Berg des Herrn Haus feststehen, höher denn alle Berge und über alle Hügel erhaben werden und werden alle Heiden dazu laufen. Jetzt könnten wir sagen, ja, na, das geschieht ja jetzt in der Sammlung unter den Nationen, nicht die Gemeinde Jesu, aber wir lesen weiter. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion, das ist der Berg in Jerusalem, wird das Gesetz ausgehen und des Herrn Wort zu Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und strafen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk gegen das andere ein Schwert aufheben. So weit sind wir heute noch gar nicht. Ja? Das passiert noch nicht, das kommt aber. Und werden hinfort nicht mehr kriegen lernen. Kommt nun, ihr vom Haus Jakob, und wandelt im Lichte des Herrn. Also das sind prophetische Aussagen für das Reich des Friedens, im Blick auf das Reich des Friedens, das der Apostel Paulus auch weitergab. Er verkündigte das Reich des Friedens, das Reich Gottes, das aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit kommen soll, so wie wir es ja auch in Offenbarung 21, Vers 10 zum Beispiel schon lesen, dass ja das unsichtbar, für uns unsichtbar, Jerusalem, der Frieden, Gerechtigkeit auf die Erde herabgelassen wird, wo dann Jesus Christus auch regiert. Wo Weinen und Traurigkeit und all diese Dinge, die uns meistens nach unten drücken, nicht mehr vorhanden sind. Offenbarung 21, Vers 3 und 4 lesen wir, ich hörte eine große Stimme vom Stuhl, so sagt Johannes, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein und Gott wird abwischen alle Tränen. Wir brauchen das gar nicht nur in die Zukunft, also das heißt in die himmlische Herrlichkeit zu versetzen und sagen, da wird es so sein. Wenn das Reich Gottes mit dem Herrn auf der Erde ausgebreitet wird, Friedensreich, wo überhaupt keiner mehr Schaden tut um den ganzen heiligen Berg, ja, und wo die Völker zurechtgerückt werden, beurteilt werden, aber auch eingeladen werden, zu kommen und den Messias, den Heiland kennenzulernen, da wird es dann auch kein Weinen geben. Das wird dann da auch nicht mehr sein, sondern es wird eitel Freude sein. Die Tränen werden abgewischt werden, auch von dem Volk Israel, die sie auch heute noch weinen und auf den Messias warten, die daran denken, wie viel von ihrem Volk umgebracht worden sind. Ja? Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das lesen wir also auch dort in dieser Verheißung. Dieses Reich der Gegenwart Gottes, da ist nämlich Gott gegenwärtig, ja? Das sprach der Herr, der treuen Schar seiner Gemeinde zu, als Jesus sagte in Lukas 12, Vers 32, zu der kleinen Herde, es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben, dieses Friedensreich, euch das Friedensreich zu geben. Es ist das Reich, in das er sichtbar eintreten wird bei seiner Wiederkunft mit großer Kraft und Herrlichkeit. Lesen wir auch in Matthäus 24, Vers 30, nicht? Wenn er wiederkommt in Herrlichkeit und mit großer Kraft, das ist das Reich des Friedens. Und in Matthäus 16, Vers 28 auch. Das ist das Reich, von dem der Herr zu den Jüngern gesprochen hat, wie sie auch bitten sollen. In dem Vater unser, da heißt es, dein Reich komme. Das ist das Friedensreich. Dein Reich. Und der Apostel Paulus hat das verkündigt. Dieses Friedensreich. Auch sprach der Apostel Paulus in den Missionsreisen und da, wo er überall hinkommen konnte, auch in Rom, von dem Weg in dieses Reich und von dem Wesen der Menschen, die dort hineingehen. Kreuz und Wiedergeburt. Das ist nötig, um in dieses Reich einzumünden. Kreuz, mit Christus gestorben sein, mit Christus auferstanden sein, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen zu haben. Gerechtigkeit und Heiligkeit in Christus empfangen zu haben, ist die Voraussetzung, um in diesem Reich leben zu können. In Psalm 99, Vers 4 steht ja, im Reich dieses Königs, da hat man das Recht lieb. Im Reich dieses Königs hat man das Recht lieb. Jesus Christus ist der einzige Weg zu dieser Gerechtigkeit. Aus Gnaden hat er diesen Weg bereitet zur Wiedergeburt des Menschen im Heiligen Geist und führt ihn auf rechter Straße. Hier verstehen wir doch mal in diesem Zusammenhang auch, was Jesus im Gespräch mit Nikodemus ausdrückte in Johannes 3, Vers 3 bis 5, wo er sagte, es sei denn, dass ein Mensch von neuem geboren wird, sonst kann er in das Friedensreich gar nicht rein. Aber alle sind eingeladen in das Friedensreich. Man muss von neuem geboren sein, nicht? Und Nikodemus hat ja die Frage, wie geht denn das zu? Kann ich nochmal in den Mutterleib zurück? Nein, das ist damit nicht gemeint, sondern du musst das neue Leben im Heiligen Geist empfangen. Sonst kannst du in das Friedensreich nicht einmünden. Das ist der Weg, der zu diesem Reiche führt. Die frohe Botschaft verkündigte Paulus immer wieder und wir lesen das ja mit großer Freudigkeit. Also er hat das nicht notgedrungen, ja. Er hat zwar gesagt einmal, dass wenn er es nicht gerne täte, ist ihm das Amt dennoch befohlen, ja. Aber er tut's gerne mit großer Freudigkeit, denn er lebte innerlich durch den Geist in diesem Reich. Und das macht auch unser Zeugnis in dieser Welt aus. Das kriegen die Leute mit, ob wir ein Evangelium der Ordnung und Zucht der Zurechtweisung verkündigen und sagen, du musst dann so eine Haltung einnehmen oder ob wir Freudigkeit haben, dass wir in diesem Reiche leben und dankbar sind, dass wir das kennengelernt haben und wünschen, dass es alle kennenlernen. Das kriegen die Leute mit, ja. Manchmal fühlen sich ja von Christen die Menschen vielleicht bedroht. Da kriegt man jetzt immer gleich so eine ganze Latte. Erstmal, was der andere machen soll, wer er ist und so weiter. Ja, aber da ist keine Freudigkeit dabei. Aber hier ist Evangelium und das Leben im Reiche Gottes jetzt schon durch den Heiligen Geist, das hat was mit Freude zu tun. Und das soll ausgebreitet werden. Ne? Darum auch im Philipperbrief, wo Paulus dann schrieb, ja, freut euch in dem Herrn. Und zwar alle Wege, wo ihr auch seid. Und nochmal sage ich das, freut euch. Ja, und hier steht ja auch, mit großer Freudigkeit und unverboten hat er das Wort vom Reich Gottes verkündigt. Nicht nur mündlich hat er das verkündigt, sondern diese Zeit des Gefängnisses in Rom hat er wunderbar genutzt, um noch einige Briefe zu schreiben. Und zwar Briefe, die uns heute so auch so ein Segen sind. Und zwar der Epheserbrief, Kolosserbrief, Philipperbrief und der Philemonbrief hat er noch in dieser Zeit, bevor sein physisches Leben hier zu Ende ging, schreiben dürfen. Trotz der Gefangenschaft, der Untersuchungshaft, zwar mit Besuchserlaubnis, blieb das Herz und der Geist des Apostels ungebunden von den Dingen drumherum. Ungebunden, aber gebunden im Herrn bis zum Schluss. Was nach diesen 2 Jahren in Rom mit Paulus geschah, können wir nur aus der Überlieferung der römischen Gemeinde entnehmen. Allerdings deuten die Briefe Timotheus und auch Titus auf etwas hin, nämlich, dass er eventuell aus dieser Gefangenschaft noch einmal entlassen wurde für eine Zeit und nach Griechenland kam, Kreta und Kleinasien besuchte. Denn es steht in 2. Timotheus 4, Vers 20 zum Beispiel, und da machte man sich ja viele Gedanken, dass er Trophimus krank zu Milet zurückließ. Obwohl Trophimus bei der letzten Reise nach Jerusalem nicht zu Milet zurückgelassen wurde. Denn man sagte ja gerade, als er nach Jerusalem kam, ja, wir haben den gesehen mit diesem Trophimus. Ja, dort, dass er den in den Tempel geführt hat und deswegen haben sich die Juden aufgeregt. Also der war nicht zurückgeblieben in Milet. Und auf der Reise der letzten nach Rom, da haben sie in Milet überhaupt keinen Zwischenhalt gemacht. Daraus resultiert und glaubt man, dass es zwei Gefangenschaften gab in Rom und in eine Zwischenzeit, wo Paulus noch mal ein Jahr Freiheit hatte. Aber das lassen wir einfach mal so stehen. Man macht sich natürlich Gedanken, wie kommt es zu so einer Aussage im Timotheusbrief. Ob Paulus noch während dieser Zwischenzeit in Spanien wirken konnte, bleibt unsicher. Denn auch im Römerbrief am Ende schrieb er ja, dass er dann zu ihnen kommen will und nach Spanien geleitet werden möchte. Wir lesen aber nicht, was da in Spanien tatsächlich geschah. Wir sehen nur diese Aufforderung. Vielleicht war das in der Zwischenzeit, wo er nochmal freikam, dass er dann nach Spanien ging. Obwohl er diesen Brief an die Römer aus Korinth geschrieben hatte, bei seinem dritten Besuch. Gewiss ist, dass das Evangelium alle Welt erreichen sollte und zu der damaligen Zeit auch die Welt erfüllte und bis zum heutigen Tag noch erfüllt, überall. Nach der Überlieferung ist Paulus also als Märtyrer unter dem Kaiser Nero in der letzten Amtszeit von Nero mit dem Schwert dann hingerichtet worden. Und zwar zur Zeit auch, wo Petrus gekreuzigt wurde in Rom. Ja, beide haben den Märtyrertod dort erlitten. Von Petrus lesen wir auch am Ende des Johannesevangeliums, dass Jesus ihm das schon angedeutet hat, nicht? Ja, du wirst geführt werden, wohin du nicht willst. Und Jesus sagte, dass er ja doch für ihn sterben würde, ja? Und womit er ihn preisen würde. Also bitteschön, keine Leidensgeschichte, sondern eine Seligkeitsgeschichte. Der Märtyrertod ist ein von Gott zugelassene Sache, damit seine Herrlichkeit dabei offenbar wird. Und überall, wo Gott Märtyrer hingesetzt hat, ist es so gewesen. Denn ganz erstaunlich geschahen Dinge, die es kein normaler Mensch normalerweise erträgt. Auch die Reformatoren, ja, die vieles erduldeten, auch der Huss, nicht, und den man dann auch langsam verbrannte. Und er hat nicht eins Mucks gesagt. Stellt euch das mal vor, euer Körper, langsam wird er angekokelt und verbrennt. Und ihr sagt nichts, sondern ihr sprecht Psalmen. Das kann nur Gott tun. Ja, und hier verstehen wir, dass das Märtyrium der Einzelnen, das Gott bei den Menschen zulässt, eine Verherrlichung seines Namens ist. Sonst gibt es kein Martyrium. Selbst erwähltes Martyrium kann nie zur Verherrlichung Gottes dienen, sondern nur das, was Gott gibt. Und Petrus, von ihm kann man lesen, dass er 3 Tage kopfunter noch gepredigt hat vom Kreuz, bevor er dann starb. Er hatte ausdrücklich gesagt, er möchte nicht so wie sein Heiland gekreuzigt werden, dazu ist er nicht würdig. Und dann hat man ihn kopfüber gekreuzigt, mit dem Kopf nach unten. Und er hat 3 Tage noch gepredigt. Das war ein gewaltiges Zeugnis und ich bin überzeugt, dass viele, viele zum Glauben gekommen sind, auch von den Römern. Die Krone des ewigen Lebens ist seit der Auferstehung Jesu von den Toten allen gegeben worden, die sich nach der Erlösung von Sünden, nach der Erlösung auch Israels sehnten. Die Erlösung Israels ist ja damit eingebunden und für alle, die auch jetzt noch zu dieser Gnade kommen. Die Sammlung der Gemeinde aus allen Nationen geht also bis ans Ende der Erdenzeit, bis ans Ende der Erdenzeit. Ich lese uns da mal auch Jesaja 66, Vers 18 und 20, das 18 bis 20, das spiegelt ja die Zeit des Königreiches wieder auf Erden, das Friedensreich. Da heißt es dann, vielleicht, ich kenne ihre Werke und Gedanken, es kommt die Zeit, dass ich sammle alle Heiden und Zungen. Das ist also eine Sammlung, die im Tausendjährigen Reich stattfindet. Dass sie kommen und sehen meine Herrlichkeit. Und ich will ein Zeichen unter sie geben und ihre etliche, die errettet sind, senden zu den Heiden, gen Tarsis, Phul und Lud, zu den Bogenschützen, Tubal und Javan, in die Ferne, zu den Inseln, da man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben und sollen meine Herrlichkeit unter den Heiden verkünden. Und sie werden alle eure Brüder aus allen Heiden herzubringen, dem Herrn zum Speisopfer auf Rossen, Wagen, Sänften, Maultieren, Dromedaren nach Jerusalem zu meinem heiligen Berg, spricht der Herr, gleich wie die Kinder Israel Speisopfer in reinem Gefäß bringen zum Hause des Herrn. Und ich will auch aus ihnen nehmen Priester und Leviten, spricht der Herr. Also hier gerade am Ende des Propheten Jesaja wird ja von diesem Friedensreich, das sichtbar wird, auf Erden gesprochen. Die Sammlung geht also da auch weiter. Ja, bis zu dem Wiederkommen Jesu wird sie unsichtbar sein, die Gemeinde Jesu unsichtbar, und dann wird das Volk Israel, was ja an einem Tag, die Gläubigen, der Überrest, wiedergeboren wird, eine sichtbare völkische Gemeinde Gottes in Jesus sein. Darum gilt also der Auftrag nach wie vor, Markus 16, Vers 15, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Wer Jesus, den Sohn Gottes, hat, der hat nämlich das Leben, so schreibt der Apostel Johannes. Wer ihn nicht hat, dem fehlt das wahre Leben. In diesem Glauben und in dem Bewusstsein schrieb der Apostel Paulus am Ende des ersten Korintherbriefes. Da schrieb er ja diese Worte, diese Tatsache, die jetzt Johannes hier in diesen Satz gekleidet hat, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Da schrieb er dann, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei Anathema. Maranatha, unser Herr kommt. Mit anderen Worten gesagt, wer Jesus Christus nicht lieb hat, bleibt unter dem Fluch. Und Fluch heißt Verdammnis. Und die andere Aussage, unser Herr kommt, im Blick auf die Verkündigung des ewigen Reiches. Und die Gemeinde antwortet dann darauf, auf dieses unser Herr kommt, nicht am Ende der Offenbarung steht in Kapitel 22, Vers 20, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Wir merken also, was den Apostel Paulus beschäftigt hat, dass er einfach nur bewegt war von dieser herrlichen Botschaft, nicht nur vom Kopfe her, sondern der Lebensbotschaft in seinem Herzen. Das trieb ihn voran. Die Kopfbotschaft, die kann man mal vergessen, die kann man auch mal unterlassen, aber die Lebensbotschaft kann man nie unterlassen. Die ist ja immer präsent. Das ist ja der Motor der Christen, der sie ständig vorantreibt. Nicht das Wissen, sondern das Leben. Nicht so, wie ich das schon mal gesagt habe, in dem Beispiel von dem Schatz, den eine Frau im Tibet in ihrem armseligen Hütchen hatte. Der Schatz, der nur darin bestand, dass sie einen Zettel hatte, auf dem der Name Jesus stand. Aber er stand nicht nur da, sondern sie hatte im Herzen. Das war ihr Reichtum. Und das brachte sie überall hin, wo sie hinkommen konnte. Nicht die Lehre, die hatte gar keine Lehre weiter. Nicht? Was man heute also immer anstrebt, ja, man muss immer vieles studieren und dann streitet man. Das führt meistens ja zum Streit, die unterschiedlichen Lehren. Ja. Aber das Leben führt nie zum Streit, sondern zur Einheit. wo das Leben im Herzen vorhanden ist und bei anderen auch, ist eins. So wie Jesus sagt, dass sie alle eins werden. Ja? Weil der Kopf in dem Moment die Rolle nicht mehr spielt, sondern das Herz und das neue Leben. Und das war das Anliegen des Apostel Paulus. Darum haben wir hier gelesen, 2 Jahre waren ihm gegeben im eigenen Gedinge und er predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus mit aller Freudigkeit, unverboten. Ja, das war schon hier die Krone des Lebens, die er dann in der ganzen Fülle, in der Herrlichkeit auch sah. Und wenn wir heute davon sprechen, von diesem Apostel, dann ist er ja gar nicht mehr auf der Erde. Und das ist eine Realität, die uns zeigt, wir werden auch bald nicht mehr auf der Erde sein. Aber wir sollen genauso mit dieser Freudigkeit hier schon leben und dann Einzug halten in das unsichtbare Reich des Friedens Gottes. Und das soll uns bewegen, jeden Tag aufs Neue. Und damit schließen wir die Apostelgeschichte hier ab. Sind dankbar für, Wolfgang Lorenz hat es mit 106 Bibelstunden haben wir damit zugebracht, um im Detail wirklich vieles aus diesem Wort zu schöpfen für unsere Jetztzeit, für unser Jetztleben. Und möge der Herr schenken, dass doch dies und jenes ins Herz gefallen ist und uns begleitet durch den Alltag. Wir werden, so Gott will und wir leben, dann in den nächsten Bibelstunden beginnen mit den Johannesbriefen, wo es um das Leben der Familie der Kinder Gottes geht. Wie sie leben, sie sind Kinder, aber wie auch Kinder angefochten werden und so weiter und wie sie zusammenhalten sollen. Die große Familie, die Gemeinschaft steht da oben drüber. Das wollen wir uns nochmal demnächst dann vors Herz führen lassen.